man auch bei der Krankheit irgendwie Männer und Frauen auf jeden Fall in gewisser Weise gleich behandeln muss, aber mit einer anderen Herangehensweise.
Hier sind Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Wir sind heute nicht alleine, sondern haben tatsächlich zwei Gäste.
Jona und June.
Hallo.
Hallo zusammen.
Fange ich mal mit June an. June, du bist Trägerin der Hämophilie. Und Jona, du bist Patient mit einer Hämophilie. Und ich glaube, da habe ich schon angefangen, wo ich sage, habe ich das eigentlich richtig wiedergegeben, wenn ich dir, June, sage, du bist Trägerin der Hämophilie. Vielleicht sagst du mal was dazu.
Also ja, angesprochen fühle ich mich dann durch natürlich, aber ich würde mich auch angesprochen fühlen durch Hämophilie-Patient. Also ich sehe mich da in beiden Kategorien und ich glaube, damit spreche ich halt für viele Frauen, die natürlich Konduktorinnen sind, aber auch symptomatisch sind und damit in beide Schienen eigentlich passen.
Warst du von Anfang an symptomatisch oder erzähl doch mal, wie du das so aufgenommen hast oder wie das Thema Hämophilie überhaupt in dein Leben gekommen ist und wie du das überhaupt wahrgenommen hast.
Also in mein Leben getreten ist die Hämophilie eigentlich eher durch meinen Bruder, der ja eine schwere Hämophilie A hatte mit Hemmkörper und dadurch schon immer Thema war, aber ich persönlich eigentlich nicht so Probleme hatte zu Beginn meines Lebens und dann eher so ja, mit dem Schulalter und den ersten so richtig anstrengenden sportlichen Aktivitäten dann aufgefallen bin und ja dann auch öfter Hämatome hatte, dann natürlich mit der Menstruationsblutung Schwierigkeiten hatte und dann so ab der Pubertät auch die ersten Gelenkeinblutungen und damit ist das ja erst so richtig relevant geworden für mich.
Und du hast diese Gelenkblutung nach einem Trauma, also du bist irgendwie hast eine Verletzung gehabt oder hast du sie spontan bekommen?
Sowohl als auch. Einmal nach dem Sport, ja, das war das erste Mal. Und nach einem leichten Autounfall, jetzt nichts Schlimmes. Und 2, 3 ja auch ohne bekanntes Trauma. Also genau, beides.
Und als wir mit dem Thema angefangen haben, dass du dich spritzen musst oder dass du tatsächlich diese Blutung mit einem Faktor behandeln musst, wie war das so für dich? Ich meine, du kanntest das noch von deinem Bruder, aber wie hast du das für dich wahrgenommen?
Ich kannte es, ja, aber es war sehr, sehr ungewohnt für mich persönlich, weil ich das Gefühl auch gar nicht kannte, sich spritzen zu müssen und vor allem das Gefühl danach, nachdem man gespritzt hat, zu haben, dass es sich wirklich besser anfühlt. Und ich meine, mein Bruder sagt das auch immer, dass man das spürt, wenn man den Faktor braucht und wenn man gespritzt ist. Aber da, vor allem bei den Gelenkeinblutungen, hatte ich das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, was für Unterschiede das in der Bewegung machen und aber für mich halt auch schon bei den Schmerzen. Und ja, das sind die Gelenke die eine Sache, aber wo ich das auch deutlich gemerkt habe, waren dann halt auch die Hämatome, weil da hatte ich ja sehr große Schwierigkeiten mit, vor allem im Sommer, weil ich ja auch von fremden Leuten angesprochen wurde darauf, die ja dann immer überschminkt hatte und ja mit der regelmäßigen Prophylaxe ja dann auch die Hämatome weniger wurden zumindest. Und ja.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du erst später mit angefangen hast, mit der Substitution oder dass sich das bei dir gezeigt hat. Jona, wie war das bei dir?
Dadurch, dass ich ja, einfach männlich bin, habe ich es nicht erst spät bekommen, sondern es ist recht früh aufgefallen. Ich habe vorhin mal so überlegt, das war 2004, bin ich hingefallen, hatte ein Hämatom überm Auge und dann war ich über das Wochenende bei meinem Vater und dann bin ich zurückgekommen und das Hämatom ist ausgelaufen, über das ganze Gesicht, das heißt, ich hatte das ganze Gesicht blau und da ist dann so ein bisschen rausgekommen, okay, das ist vielleicht nicht ganz so normal, lass uns das mal überprüfen. Und seitdem, also eigentlich seitdem ich 4 Jahre alt bin, ist das Ganze ein Teil meines Lebens. Das ist zuerst nur sehr sporadisch irgendwie ein Teil gewesen, weil ich habe eine milde Form. Aber wie sich herausgestellt hat, mit der Zeit mit einer starken Blutungsneigung. Das heißt, es ist mit der Zeit auch deutlich geworden, dass wir nicht nur mit einer Notfallprophylaxe weiterkommen, sondern dass wir auch seitdem ich 7 bin, in eine regelmäßige Prophylaxe übergegangen sind. Und ich glaube, dass gerade mit diesem Punkt der Prophylaxe ein ganz großer Einschnittpunkt ist, wo es wirklich auch ein Teil des Lebens ist. Wo es ein Teil des Lebens wird, wo es dann nicht nur irgendwie so eine Begleiterscheinung ist, die erst kommt, wenn man irgendwie mal hinfällt oder was wirklich hat, sondern wo es wirklich ein Teil des Alltags wird und ein Teil des Alltags ist.
Nun ist ja June darauf eingegangen und hat gesagt, sie hat deutlich gespürt, wenn sie den Faktor gespritzt hat, dass da eine deutliche Besserung aufgetreten ist. Kannst du das ähnlich beschreiben?
Ich glaube, wenn es wirklich auf ein Trauma zurückzuführen ist und dann auch wirklich von einem Akutfall sprechen, auf jeden Fall. Mhm. Und es ist auch so, dass man im Alltag schon, wenn man sich sehr stark darauf konzentriert, Unterschiede merkt. Ich hatte auch Phasen, da habe ich nicht so viel gespritzt, wie ich hätte spritzen sollen. Auf jeden Fall. Ich glaube, da bin ich auch als Hämophiler nicht alleine mit. Es gibt gerade in der Entwicklung viele Phasen, wo das Ganze dann doch auch eher eine Belastung ist und wo man dann eher Schwierigkeiten damit hat. Und es macht schon Unterschied auch allein irgendwie in der Regelmäßigkeit von blauen Flecken, von Einblutungen etc. Aber es ist auch, glaube ich, dank meiner milden Form so, dass ich trotzdem meinen Alltag weiter bewältigen konnte. Halt nur mit mehr Einschränkungen, wo dann die Entscheidung so ein bisschen gefallen werden musste oder gefällt wurde von mir selber, büße ich jetzt wirklich an Lebensqualität ein, nur weil ich das zu blöd finde, mich jetzt zu spritzen, oder beiße ich da in den sauren Apfel, kann aber meinen Alltag gut bewältigen.
Jetzt haben wir von euch beiden ja gehört, dass ihr substituiert, du hast gesagt, mit 7 die erste Spritze. Seit wann spritzt du selbst?
Auch seit 7. Also ich habe mit 7 selbst angefangen.
Okay, das ist ja sehr früh, Susanne, oder?
Ja, daran sieht man ja eine milde Hämophilie mit einer starken Ausprägung der Blutungsneigung. Ich meine, das wissen wir mittlerweile, dass die milden Hämophilen durchaus eine starke Blutungsneigung haben können und dann auch frühzeitig auch mit einer Prophylaxe beginnen. Er hat ja seine ersten Blutungen mit 4 Jahren bekommen. Da haben wir uns ja, ich sag mal, geschaut, immer mal wieder bei Bedarf zu spritzen und dann mit 7 die regelmäßige Prophylaxe. Und ich meine, das ist ganz eindrücklich zu hören, dass das ein einschneidendes Ereignis im Leben ist. Und das deckt sich ja zwar etwas später mit Junes Geschichte, wann hast du?
10 Jahre später als Jona, also mit der Prophylaxe, vorher nur on demand.
Also 17, 18, auch da hat sie mit einer Prophylaxe angefangen. Dann siehst du 10 Jahre später, aber auch das war ein einscheidendes Ereignis für dich.
Ja. Jetzt hattest du auch genannt, Jona, den Alltag zu bewältigen. Hattest du, June, das Gefühl, dass es für dich schwierig war, den Alltag zu bewältigen?
Ja, ich hatte ja vor allem in der Uni große Probleme, also halt durch die Erscheinung der Hämatome, aber auch durch die Einschränkungen der Gelenke dann bei den Blutungen, und dadurch, dass ich halt keine Prophylaxe vorher hatte, hatte ich ja sehr häufig was, also eigentlich ständig, und das war ja dann der Punkt, wo wir angefangen haben, regelmäßig zu spritzen, um das abzufangen, aber vorher deutliche Einschränkungen im Alltag. Und ich weiß nicht, ob ich dir das als Frage stellen darf, aber ich habe das zum Beispiel halt gemerkt, dass ich mich ein bisschen mehr dafür rechtfertigen musste. Zum Beispiel brauchte ich von Susanne eine Bescheinigung, in der steht, dass ich auch schwer blute, weil das nicht so bekannt war, vor allem auch in der Uni. Und ja, weiß ich nicht, ob du das auch brauchtest, ob du dich, ja, rechtfertigen ist ein blödes Wort, aber ob du das mal so richtig dokumentiert haben musstest oder ob das einfach gereicht hat für dich, wenn du Leuten erzählt hast, du hast Hämophilie und es ist halt bekannt, dass es bei Männern auftritt.
Genau, also ich glaube, gerade wie du sagst, es ist halt auch wieder ein Thema, es ist bekannt, dass es bei Männern auftritt, weshalb ich diese Probleme nicht hatte. Und das ist für mich auch immer spannend. Ich wusste immer, Frauen sind Konduktorinnen, aber zum Beispiel, dass es dann auch mit einer Prophylaxe und dann auch mit Symptomatik sein kann, das ist jetzt für mich auch neu. Und ich finde, das zeigt aber auch, ich habe mich eigentlich schon immer so ein bisschen für Hämophilie interessiert, für das, was passiert denn jetzt gerade mit mir und was ist denn da los. Und habe immer gedacht, ich habe einen Überblick über das Gesamtkonstrukt so ein bisschen. Und ich finde, das zeigt dann auch, wo die nächsten Schritte gemacht werden müssen. Dass eben gerade auch das für Frauen auch ein großes Thema ist. Dass es eben nicht nur ein Thema ist, was bei Männern auftreten kann, sondern eben auch bei Frauen. Und ich glaube, dafür muss deutlich mehr sensibilisiert werden, allein mit den Erfahrungen, die du gemacht hast.
Sind halt irgendwie ähnliche Symptome, aber unterschiedliche Wahrnehmungen oft.
Ja, absolut.
Vielleicht auch mal ein wichtiges Thema, wenn ihr im Krankenhaus seid. Ich meine, auch ein kann ja auch durchaus Menschen dabei oder Ärzte dabei sein. Du hast eine milde Form und das war ja bisher nicht unbedingt üblich, dass ein milder Hämophiler mit einer, ich sag mal, passablen Restaktivität die Prophylaxe bekommt und bei dir, June, die, wo die Restaktivität auch nochmal einen Tacken höher ist, sage ich mal, du einen starken Blutungstyp hast und dann im Krankenhaus erklären musst, dass du regelmäßig spritzen musst.
Das ging ja eigentlich nur durch deinen Anruf dann, dass es da immer wieder dann Bestätigung bedarf seitens der Ärzte.
Genau, das bedeutet auch immer wieder, Björn, das ist übrigens sehr interessant, dass ich dann tatsächlich ärztlichen Kollegen erklären muss, dass eine Frau, Trägerin der Hämophilie, eine starke Blutungsneigung hat und diese Prophylaxe tatsächlich benötigt. Und das ist wirklich ein Neudenken und eine andere Sensibilisierung.
Genau, Sensibilisierung hast du ja auch schon genannt und Neudenken. Zum Beispiel Thema Frauen mit Hämophilie wurde lange Zeit nicht, ja, erkannt oder als Problem gesehen. Wo seht ihr beiden denn noch Nachholbedarf? Was sollte noch sensibilisiert werden? Was ist ein Problem, das noch nicht angesprochen wurde?
Ich würde sagen, wenn ich das jetzt so von Seiten der Frauen betrachte, vor allem, dass man einerseits halt zeigt, dass es ähnliche Symptome gibt, vor allem was Gelenke, Hämatome und halt Prophylaxe oder generell Faktorgaben betrifft, aber auch nochmal etwas andere Aspekte, wie zum Beispiel eben die Menstruationsblutung oder auch Ausprägungen von Hämatomen, die vielleicht so von der Erscheinung her, natürlich nicht für alle, aber für viele Frauen auch nochmal eine andere Rolle spielt als für Männer, weil es ja anders in der Wirkung einfach ist, dass man da so ja einen Ausgleich findet zwischen gleiche Symptome sehen und auch diagnostizieren und aber auch nochmal so zwischen den Geschlechtern unterschiedliche Aspekte berücksichtigt. Ich weiß nicht, was es bei Männern vielleicht noch gibt, was für uns Frauen jetzt vielleicht nicht ganz so relevant ist, wenn das einfällt.
Ich glaube, dass du da auf jeden Fall recht hast mit der Herangehensweise, dass man auch bei der Krankheit irgendwie Männer und Frauen auf jeden Fall in gewisser Weise gleich behandeln muss, aber mit einer anderen Herangehensweise. Was ich aber auch glaube, was ein sehr wichtiger Punkt ist für die Gesamtheit von hämophil Erkrankten oder Hämophilen ist, was ich gemerkt habe, was mir immer sehr stark geholfen hat, ich wurde auch dadurch, dass mich das Ganze jetzt und auch Susan jetzt seit fast 20 Jahren begleitet, wurde ich sehr früh auch an Bewegung herangeführt, an auch ein Körpergefühl herangeführt. Und da habe ich in den letzten Tagen ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist was unfassbar wichtig ist, weil ich mittlerweile sehr gut einschätzen kann, okay, was ist jetzt was, wo ich mir wirklich Gedanken machen muss, oder was ist vielleicht auch in Anführungszeichen nur ein Hämatom, was jetzt ärgerlich ist, wo ich aber auch weiß, okay, ich habe meine Prophylaxe, meine Faktorlage, damit ist das jetzt in der Woche dann auch wieder gut. Und ich glaube, dieses Körpergefühl und so ein Körpergefühl muss man viel verbreiteter schaffen, weil viele Hämophilen neigen von dem, was ich so das Gefühl habe oder was ich so sehe, dazu, dann sehr stark in Watte gepackt zu werden, von den Eltern auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Meine Mutter hat immer ganz gerne gesagt, sie hätte mich am liebsten in Ganzkörperschoner gepackt, damit irgendwie nichts passiert und nichts machen lassen. Aber ich glaube, das nimmt ganz, ganz viel weg. Und das ist der Punkt, wo dann ein Hämophiler da steht und sagt und für sich das Gefühl hat, okay, ich bin jemand anderes und ich bin eine Außenseiter, ich kann ganz viele Dinge nicht machen. Ja, es gibt auch Dinge, die man mit Hämophilie nicht machen kann, auf jeden Fall. Aber es gibt mit den richtigen Grundlagen, die geschaffen werden müssen, kann man eigentlich, ist das ein verschwindend geringer Prozentsatz.
Übrigens sehr interessant, was Jona gerade erwähnt hat. Ich habe einen jüngeren Patienten, der ein gutes Körpergefühl hat und mit dem gehe ich tatsächlich die Dinge auch gut durch. Das heißt, wenn er eine Verletzung hat, dann frage ich ihn oft, du spürst jetzt gerade was im Gelenk und du weißt auch, was nach dem Spritzen passiert, 2 Tage später. Und dann kannst du mir ja wiedergeben, wie sich das anfühlt. Und das ist, glaube ich, was man gut mit Kindern auch durchaus besprechen kann. Denn am Ende des Tages ist es der Patient, aber auch Kinder sollen lernen, wie sich das Gelenk anfühlt. Und es geht nicht darum, dass ich nur die Eltern frage, wie es dem Kind geht, sondern an erster Stelle, und das ist genau das, was du, Jona, gerade ansprichst, dass wir mehr und mehr frühzeitig Kinder ansprechen müssen. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das komisch an? Fühlt sich das unangenehm an? Auch wirklich mit den Gefühlen heranzugehen. Wie fühlt sich das an, damit sie auch spüren, was macht das eigentlich? Und was macht der Gerinnungsfaktor an der Stelle? Und was macht Bewegung? Wie kannst du dich bewegen? Wie kannst du die Treppen rauf und runter gehen? Geht das am ersten Tag, am zweiten Tag? Und das sind schöne Dinge, die du gerade angesprochen hast, das Körpergefühl zu empfinden.
Jetzt hattest du den Begriff in Watte gepackt verwendet. June, du wurdest nie in Watte gepackt.
Nein.
Sondern du warst ja nur Schwester eines Hämophilie-Erkrankten.
Ja. Ich habe eher mitgeachtet, dass meinem Bruder nichts passiert, aber das war vielleicht dann auch mein Glück. Also ich kenne das nicht. Aber auch mein Bruder hat ja sehr viel ja trotzdem gemacht. Also da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, er wurde nicht super in Watte gepackt. Das war ja ganz normales Aufwachsen eigentlich eher. Mhm. Bis auf den Hemmkörper natürlich, aber das ist eine Ausnahmesituation gewesen.
Jetzt habt ihr euch ja vor der Aufnahme dieses Podcasts in der Kaffeeküche getroffen und euch schon mal so ein bisschen unterhalten. Ihr kanntet euch nicht, aber habt dann doch festgestellt, dass ihr euch schon mal gesehen habt. Was waren denn die Themen? Das würde mich mal interessieren, über das ihr euch unterhalten habt.
Also ich glaube so ein bisschen, zum einen ist es sehr lange her, dass wir uns irgendwie mal gesehen hatten. Es gab eine Zeit lang, ich bin mir gar nicht sicher, ob das mittlerweile immer noch so ist, Wochenendausflüge, die hämophile Familien gemacht haben zusammen. Und in solchen Ausflügen, da die Betroffenen gerade in einem Einzugskreis nicht so viele sind, baut man natürlich irgendwo Beziehungen zueinander auf und da war es dann vor allem Ding. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch, wie lange ist das her?
Ewig.
15 also, Jahre oder sowas?
Aber da warst du noch nicht offiziell Hämophilie-Patientin.
Ja. Wobei man, glaube ich, auch sagen muss, dass für uns damals als Kinder auch gar nicht so richtig doll um Hämophilie ging, sondern einfach nur darum, zusammen zu spielen. Und hat man jetzt nicht geguckt, wer ist betroffen und wer nicht. Mhm.
Genau, dadurch, dass eben auch immer Geschwisterkinder mit dabei waren. Mhm.
Wie wichtig findet ihr die Kommunikation zwischen Frauen mit Hämophilie und Männern mit Hämophilie?
Also ich glaube irgendwie allein dadurch, dass, wie man es gerade schon im Gespräch gemerkt hat, dass es was eine neue Information auch einfach ist. Und ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Da geht es einigen, wird es auch einigen männlichen Hämophilie-Patienten auf jeden Fall so gehen, dass sie es überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass es da einfach auch Punkte gibt, wo sich Überschneidungen bilden und was vielleicht auch dafür sorgt, dass nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl eher auch entstehen kann und es dann eben nicht nur so eine Krankheit ist, die eben nur bei Männern auftritt. Und Frauen haben das Glück, in Anführungszeichen, nur Überträgerinnen zu sein, sondern dass es eben einfach auch eine geteilte Erfahrung ist.
Ja, und Austausch auch, wenn man in ähnlichen Lebenslagen ist. Jetzt sind wir ungefähr gleich alt, da hat man ja mit so ähnlichen Problemen, Hindernissen zu kämpfen, ob jetzt mit Gerinnungsstörung oder ohne, aber dann spielt das Geschlecht wenig Rollen eigentlich, wenn man sich einfach darüber austauschen kann, wie das ist, ob jetzt mit Prophylaxe im Alltag, mit Mitte 20 oder ohne.
Und ich glaube auch gerade dadurch, dass es einfach, ich habe neulich mal nachgeguckt, wie viele Hämophilien es ungefähr in Deutschland gibt, das ist ja ein verschwindend geringer Anteil. Das heißt, einfach jemanden zu haben oder das jetzt nochmal mehr Leute zu haben, wo man weiß, okay, die können das nachempfinden, das ist ganz, ganz, ganz viel wert. Das ist nochmal ein ganz großer Vorteil, oder ein ganz großer Vorteil, der sich da ergibt dadurch.
June, Jona, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich glaube, das ist der Weg zu kommunizieren. Das ist wichtig, um zu informieren oder informiert zu bleiben und einfach auch mal die Seite des oder der anderen kennenzulernen. Danke euch.
Wir danken.
Genau, sehr gerne.
Danke euch.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi. Swedish Orphan by Vital.